Koalitionäre in Spee finden das Papier gut, andere nicht so, zum Beispiel die Grünen. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD bekräftigt. Die künftige schwarz-rote Regierung habe auf keine der drängenden Fragen der Zeit eine Antwort, hat Grünen Co-Chef Banaschak im RBB 24 Inforadio gesagt. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reichten nicht aus. Von der künftigen Bundesregierung fordert er Nachbesserungen.
Sie sollte zum einen die Energiewende wirklich mit Karacho weiterführen. Das bedeutet Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze. Und wenn ich mal vom klassischen Klimaschutz hin zu den Umwelt- und Naturschutzfragen gehen darf, die ja mit dazu beitragen, dass wir die Klimaziele erreichen. Umwelt- und Naturschutz kommt in diesem Vertrag eigentlich gar nicht vor und wenn, dann teilweise eher als ein Hindernis. Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen so weit auf ein Minimum reduziert werden, dass man sie eigentlich auch schon lassen kann.
Der Grünen Co-Vorsitzende Felix Banaschak. CDU-Vize Prien weist die Kritik der Grünen zurück. Die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher. Die künftige schwarz-rote Bundesregierung hat angekündigt, die wichtigsten Maßnahmen aus ihrem Koalitionsvertrag bis zum Sommer umzusetzen. CDU-Generalsekretär Linnemann hat im ZDF ein Sofortprogramm für die ersten 10 bis 12 Wochen in Aussicht gestellt. Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
Linnemann verspricht auch, dass Union und SPD weniger streiten werden als die Ampel. Gerade in der Steuerpolitik lagen beide Seiten während der Koalitionsgespräche aber weit auseinander. Und das wirkt noch nach. Die SPD wollte eigentlich Topverdiener und Leute mit großem Vermögen stärker in die Pflicht nehmen. Aber die Union hat durchgesetzt, dass es generell keine Steuererhöhungen geben soll. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD spricht sich dafür aus, dass es bei den Verabredungen bleibt. Zuvor hatte SPD-Chefin Esken erkennen lassen, dass sie eine stärkere Belastung hoher Einkommen nach wie vor für denkbar hält.
US-Präsident Trump hat die Ankündigung der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Die USA erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben in Höhe von 145%. Trump hat für viele andere Staaten angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erst einmal auf Eis zu legen. Daraufhin entschied auch die EU, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben. Deutschland stellt der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere Luftabwehrsysteme in Aussicht. Konkret geht es um 4 Iris-T-Systeme mit 300 Lenkflugkörpern. Das hat der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius zu Beginn des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesagt. Nach seinen Angaben sollen unter anderem auch noch Panzer, Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition geliefert werden. Die Ukraine-Kontaktgruppe besteht aus rund 40 Staaten. Erstmals tagte sie unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Brandenburg fordert, den Schutz von Wölfen zu lockern, wie von der EU vorgeschlagen. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern hat das Land eine entsprechende Initiative in den Bundesrat eingebracht, über die heute entschieden werden soll. Beide Länder dürften dabei die künftige Bundesregierung auf ihrer Seite haben. Nach dem Koalitionsvertrag soll der strenge Schutz des Wolfes gelockert werden und das Tier ins Jagdrecht aufgenommen werden. Damit will die kommende Bundesregierung einen Vorschlag der EU-Kommission zu einem abgeschwächten Schutz des Wolfes in nationales Recht umsetzen. Die marode Ringbahnbrücke an der A100 in Berlin wird ab heute abgerissen. Nach Angaben der Autobahngesellschaft fangen die Arbeiten am Mittag an. Sie dauern voraussichtlich bis zum 25. April. 3 Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Der Abschnitt unter der Brücke ist im Moment unterbrochen. Die Brücke ist seit Mitte März gesperrt. Sie sollen nach dem Abriss neu aufgebaut werden. Die Einzelheiten sind noch unklar. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Bis zum Abend ist es außerdem sehr windig mit Spitzen der Stärke 6 bis 7. Aktuell sind es in Berlin 8 Grad, in Dahme 6 und in Pritzwalk 9 Grad. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlich mit Sonne, 17 bis 20 Grad. Sonntag mehr Wolken als Sonne sowie Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit gleich 10:05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Stefan Oswald. Schönen guten Morgen. Das Schweizer Unternehmen Stadler ist seit 25 Jahren ein wichtiges Unternehmen in der Region Berlin-Brandenburg. Unter anderem im Werk in Pankow arbeiten 1700 Menschen. Produziert wird dort unter anderem eine U-Bahn-Baureihe für die Berliner Verkehrsbetriebe, also die BVG. Die Auftragslage ist gut. Doch dann hieß es im Februar, der Standort in Berlin sei gefährdet. Es gab Proteste. Unternehmen und Gewerkschaft, IG Metall, haben verhandelt. Heute Morgen eine gemeinsame Pressemitteilung. Die Zukunft des Stadlerwerks in Berlin ist gesichert. Das ist die Überschrift. Darüber will ich sprechen mit Jure Mikolcic. Er ist Divisionsleiter von Stadler Deutschland und Vizepräsident im Verband der Bahnindustrie. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Oswald.
Im Februar hieß es Alarm. Der Standort Berlin ist gefährdet. Jetzt zukunftssicher. Dazwischen liegen ja Welten. Was hat die Lösung gebracht?
Na, ich denke mal, dass die Erkenntnis in intensiven Diskussionen zwischen mir, vertreten für die Arbeitgeberseite, der IG Metall und unserem Betriebsrat und der entsprechenden Verhandlungskommission, dass wir von Anfang an sehr transparent, sehr offen, sehr ehrlich im abgeschlossenen Raum vertraulich miteinander die Dinge beim Namen genannt haben und diskutiert haben.
Was war denn das Problem?
Ja, schauen Sie, das Problem für uns war, dass wir gesehen haben, dass diese ganzen Themen, die externen Herausforderungen, die viele Industriebereiche in Deutschland in den letzten Jahren getroffen haben, wie Lieferkettenprobleme, der Angriffskrieg in der Ukraine, geopolitische Krisen, die Rahmenbedingungen, die wir im Markt vorfinden, die haben uns besonders hart getroffen als Stadler hier in Deutschland, weil in diesem Zeitraum bei uns eben alle Bereiche vollends ausgelastet waren und dadurch kam es zu ungünstigen Verkettungen.
Und, können Sie mir das mal dann kurz erklären, ja, was der Angriffskrieg in der Ukraine mit dem, was Sie tun, nämlich U-Bahn bauen, zu tun hat?
Naja, zuerst mal, wir bauen nicht nur U-Bahn, sondern wir bauen auch Vollbahn und Straßenbahn, also unterschiedliche Produkte hier aus dem Berliner Standort heraus. Und wenn Sie ganz konkret auf den Ukraine-Krieg gehen mögen, zum Beispiel hatten wir damals ein funktionierendes Werk in Weißrussland, was wir sofort aus der Lieferung rausnehmen mussten. Damals haben wir dort Wagenkästen bekommen für einen Doppelstockauftrag, den wir zum Beispiel für die Deutsche Bahn hier in Berlin produziert haben.
Okay, jetzt wird's für mich auch ein bisschen klarer. Also die Lieferketten sind da in Bedrängnis geraten. Jetzt haben Sie sich also geeinigt. Wie kam es dazu?
Ja, wir haben aufgezeigt, wo die Firma steht. Sehr transparent, wie ich eingangs gesagt habe. Wir haben unterschiedliche Maßnahmen gemeinsam schon angesprochen und gestartet, wie unsere Arbeitsweisen, unsere Arbeitsprozesse gemeinsam zu überprüfen und neu aufzustellen. Und wir haben einfach in dieser Phase dann gemerkt, das wird nicht reichen. Wir brauchen hier auch Beiträge der Arbeitnehmer, um diesen Standort jetzt frühzeitig nachhaltig für den internationalen Wettbewerb aufzustellen. Das haben wir sehr zeitnah adressiert. Ich persönlich habe dann auch entschieden, wir halten uns jetzt nicht an übliche Fristen mit erst lade ich ein, dann der Betriebsrat, dann kommt der Tarifpartner IG Metall dazu. Wir haben alle gleichzeitig bei uns in die Halle eingeladen und sehr konstruktiv und schnell diesen Prozess aufgrund der Dringlichkeit gestartet.
Okay, also Bürokratieabbau, wenn man so will, ganz praktisch. Aus der Pressemitteilung lese ich heraus, die Belegschaft muss lediglich 40 Stunden arbeiten, vorübergehend ohne Lohnausgleich. Die meisten Jobs bleiben erhalten. Dafür die ganze Aufregung?
Naja, die Aufregung, die habe ich jetzt nicht so gesteuert. Das ist Teil, denke ich, der tariflichen Auseinandersetzung. Ich muss aber sagen, ich habe das alles noch persönlich in einem vernünftigen Maß und auch angemessenen Maß für unsere Situation gesehen. In Kernthemen kann man sagen, worum geht's hier? Wir haben als Arbeitgeber erstmal eine Standortgarantie ausgesprochen bis 2032. Wir haben uns auch für eine Beschäftigungssicherung in einer ersten Phase bis März 29 ausgesprochen. Und wir haben dann auch gesagt, ab 28, 29 sind wir bereit zu einer schrittgleichen Angleichung der Entgelte, ohne in den Grundgeld und den Lohnverzicht einzugreifen. Was wir natürlich dann auch gefordert und auch am Ende des Tages zugesagt bekommen haben, war der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Das ist schon etwas, was wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen abfordern. Darüber hinaus werden wir auch oder haben wir den Betrieb gebeten, auf zusätzliches Urlaubsgeld teilweise zu verzichten. Das sind 80% in diesem Jahr, im nächsten Jahr 50%, im übernächsten Jahr 25%. Also das sind schon für die Arbeitnehmer auch signifikante Beiträge, die hier erfreulicherweise geleistet werden.
Okay, also aber es ist ein Entgegenkommen auf beiden Seiten, also Win-Win, wenn man so will. Nun sind die Auftragsbücher voll, um langfristig den Standort in Berlin erhalten zu können. Was ist da nötig?
Na, für die Langfristigkeit ist es erforderlich, das Programm umzusetzen, wie wir es hier skizziert haben. Bei uns innerbetrieblich, das sind die Ärmel, die wir hochkrempeln müssen. Extern ist es nun mal so, wir haben großartigerweise hier auch einige Unterstützung der Berliner Landespolitik erfahren. Wir hatten ja hier auch auf die mediale Resonanz dann auch unterschiedlichen Besuch im Hause, dass man hier halt auch zum Beispiel, Sie haben vorhin BVG angesprochen, aus diesem Rahmenvertrag dann auch die entsprechenden Abrufe tätigt. Das ist für uns ein elementarer Kern, um so einen Standort mit den entsprechenden Investitionen, wir haben 100 Millionen hier in Berlin investiert, dann auch langfristig halten zu können.
Vielen Dank. Das war Jure Mikolcic, er ist Divisionsleiter von Stadler Deutschland und Vizepräsident im Verband der Bahnindustrie. Und heute gibt es eine gute Nachricht, Stadler bleibt in Berlin. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
11:10, Sie hören RBB 24 Inforadio. Zum Wochenende soll es endlich deutlich wärmer werden, bedeutet für viele Gartenzeit. Und das heißt wiederum für viele, der Rasen muss gemäht werden. Nutzen Sie da eigentlich einen Mähroboter? Wenn der auch nachts läuft, kann das ja vor allem für Igel gefährlich sein und sogar tödlich enden. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung will deswegen Mähroboter sicherer machen. Wie? Das hat sich Wissenschaftsredakteur Michael Lang angeschaut.
Viele von Mährobotern getötete Igel hat die Biologin Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht. Igel würden die Mähroboter zwar bemerken, aber nicht ausweichen, sagt Anne Berger.
Wenn sich ihnen Feinde nähern oder wenn sie irgendwie berührt werden, dann rollen die sich halt zusammen. Und das hat ja Millionen Jahre super geholfen gegen Füchse, Dachse und so weiter. Aber gegen Mähroboter hilft das halt nicht.
Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat zusammen mit einer Testzeitschrift und einem Crash-Test-Unternehmen neue Igel-Dummies entwickelt, mit denen die Mähroboter in allen möglichen Situationen getestet werden können. Die großen und kleinen Igel sehen fast echt aus, sagt Peter Schimmelpfennig von der Firma Crash Test Service.
Er hat ein Nadelfell, er hat eine Nase, Augen und entsprechende Silikone, die die Weichteilgewebe darstellen und letztendlich auch ein Skelett, was die Knochen des Igels simuliert.
Die Igel-Dummies können sogar auf Körpertemperatur beheizt werden, um so Mähroboter mit Wärmebildkameras zu testen. Zurzeit machen die Dummies letzte Tests auf einer Wiese des Firmengeländes in Münster. Die Ingenieure hier entwickeln sonst Dummies für die Auto- und Flugzeugindustrie, auch für neue Sicherheitsnormen. Diese Verfahren dauern meistens Jahre. Aber Verbraucher können wohl schon sehr bald auch ohne eine neue EU-Norm igelsichere Mähroboter kaufen, sagt Peter Schimmelpfennig.
Man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, eine europäische bindende Norm entsprechend zu entwickeln, sondern einen Consumer-Test. Und sobald es Hersteller gibt, die diesen Test bestehen, haben die anderen Hersteller keine andere Wahl, als ihre Technik entsprechend auch daraufhin zu entwickeln, um auch diese Consumer-Tests zu bestehen.
Die ersten Hersteller hätten die neuen Igel-Dummies schon angefragt, sagt der Crash-Test-Experte. Er erwartet schon bald mehr Roboter in den Geschäften, die mit den Igel-Dummies zuverlässig getestet wurden. Bis es soweit ist, kann man aber auch jetzt schon Igel vor Mährobotern ganz einfach schützen, sagt Helga Weißkopf von der Igel-Nothilfe Bodenseekreis.
Wir mussten früher auch nicht den ganzen Tag mähen. Warum muss auf einmal den ganzen Tag dieses Mähding laufen? Also da sollte man doch hingehen und dieses Teil auch mal weniger laufen lassen.
Einfach mal den Mähroboter abschalten, vor allem nachts, wenn viele Igel im Garten unterwegs sind.
Der Tipp von Wissenschaftsredakteur Michael Lang, bis die igelsicheren Mähroboter auf dem Markt sind.
RBB 24 Inforadio Sport.
Verblüffende 10 Punkte hat der erste FC Union aus den letzten 4 Bundesliga-Partien gegen zumeist deutlich besser platzierte Teams geholt. Damit haben die Eisernen den Klassenerhalt fast schon geschafft. Mit 3 Toren an den Erfolgen beteiligt ist ein lange verschmähter Stürmer, nämlich Andrei Ilitsch. Lars Becker hat ihn vor der Partie bei Meister Leverkusen getroffen.
Andrei Ilitsch kommt deutlich verspätet zur verabredeten Medienrunde. Ausgiebige Physiotherapie nach dem Training, intensive Behandlung der zum Glück nicht so gravierenden Knieverletzung vom Wolfsburg-Spiel, die Ilitsch früh zur Auswechslung zwang.
Es ist schon viel besser. Ich habe einen Schlag abgekriegt. Das war ziemlich unangenehm. Ich hatte ein Hämatom am Knie. Ich hoffe, es wird bis zum Spiel wieder gehen. Aber ich weiß es noch nicht.
Andrei Ilitsch, 25, in Belgrad geboren, ausgebildet bei Partizan, ist erst mit einem halben Jahr Verzögerung bei Union sportlich angekommen. Nach Engagements in Lettland, Norwegen und zuletzt beim französischen Topclub Lille kam Ilitsch im Sommer erst am Deadline-Day, dem letzten Tag der Transferperiode, nach Berlin und wurde vom damaligen Trainer Bo Svensson komplett ignoriert.
Hart. Vielleicht die schlimmste Phase meiner Karriere. Wenn du nicht spielst und weißt nicht warum, das ist schwierig für den Kopf. Ich habe versucht, normal zu bleiben, im Training und in der Kabine keine Probleme zu machen. Ich war echt wütend. Keiner der Trainer hat mit mir gesprochen. Mit Svensson habe ich kein einziges Mal gesprochen.
Erst unter Steffen Baumgart spielt Ilitsch, unterbrochen nur von einer Knöchelverletzung, regelmäßig.
Ich weiß, was er von mir erwartet. Kopfballduelle, Bälle festmachen, pressen, das mache ich. Und er hat es wahrgenommen. Ich bin echt glücklich, dass er mir die Chance gegeben hat.
Coach Baumgart, früher auch Angreifer, schätzt die Qualitäten seines robusten Zweikampf- und willensstarken Mittelstürmers, die bestens zum Spielstil der Eisernen passen.
Wenn du Stürmer bei Union Berlin bist, dann hast du es vielleicht nicht immer einfach. André hat immer wieder daran gearbeitet, sich dann die Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Und das sind dann nicht viele bei uns, so gut sind wir noch nicht. Viel wichtiger ist aber das Arbeiten gegen den Ball. Deswegen finde ich es gut, dass er da seinen Rhythmus findet. Und dann kommen wir immer mehr in die Situation, dass wir über Flanken zu Torchancen kommen.
Mit Leistung und mit 3 Toren hat der auf all seinen Stationen verlässlich treffsichere Serbe das Vertrauen inzwischen zurückgezahlt. Zuletzt mit dem Siegtor in Freiburg.
Es ist immer schön zu treffen. In meiner Karriere habe ich viele Kopfballtore gemacht. Ein typisches Tor für mich. Und dieses Tor war die Kirsche on top. Das Siegtor zu erzielen, ist wirklich schön.
Lille hat Ilitsch nach Berlin verliehen, weil er wegen eines Wadenbeinbruchs lange ausgefallen war. Union besitzt eine Kaufoption, die bei rund 4 Millionen Euro liegen soll. Ilitsch will sich bei den Eisernen jetzt weiter profilieren und mit dem Team noch so viele Punkte wie möglich holen. Ob er über die Saison hinaus bleibt, ist noch völlig offen.
I like it here, honestly.
Ehrlich, ich bin gerne hier. Gefällt mir sehr gut. Ich mag die Atmosphäre, die Fans, die Bundesliga, den Spielstil. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht.
We will see. I don't know right now.
Andrei Ilitsch vor der morgigen Bundesliga-Partie von Union in Leverkusen. Der Mittelstürmer wird aller Voraussicht nach spielen können.
Werbung. Dum, dum, di, da, da, da. Hellweg Profi Frühling. Jetzt bis zu 100 Euro geschenkt. Jetzt für 500 Euro im Markt einkaufen und 100 Euro Rabattgutschein für Ihren nächsten Einkauf geschenkt bekommen. Oder schon ab 100 Euro einen 20 Euro Rabattgutschein sichern. Bei Hellweg finden Sie alles, was Sie für Ihren Frühling brauchen. Aktionsbedingungen und weitere Informationen im Markt und online. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, di, da, da, da.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10, Überfahrt zur A11, Dreikaufland in Richtung Stettin. Zwischen Rastplatz Kappgraben Süd und Bernau Süd brennt ein Pkw. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikaufland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an der Baustelle, hier 10 Minuten plus. Im Stadtverkehr Berlin brauchen Sie viel Geduld. Auf der Stadtautobahn ab Schöneberg Richtung Dreieck-Neukölln. Der Britzer Tunnel ist zwar wieder offen, aber der Rückstau muss sich erst noch abbauen. A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A115 Avostadt auswärts. In der Einfahrt Kleinmachnow gibt es Behinderungen wegen einer Überschwemmung. Ein Hinweis der S-Bahn. Die S5 entfällt bis zum 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Halensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke unterbrochen. Voraussichtlich bis Ende des Monats. Es fahren Ersatzbusse. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
10.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Auschwart, guten Tag. Zu wenig Grün im schwarz-roten Koalitionsvertrag, das ist die Kritik der Grünen, die halt nicht mehr mitregieren. Wir sind nicht in Wolkenkuckucksheim, sagt die CDU, die Grünen kontern. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Grünen halten an ihrer Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD fest. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reichten nicht aus, betonte Grünen-Kurschef Banaschak im rbb24-Inforadio. So würden die Klimaziele nicht erreicht. Er forderte die Koalitionäre dazu auf, die Energiewende mit voller Kraft weiterzuführen. Zudem kritisierte er, dass Umwelt- und Naturschutz in den Plänen der neuen Regierung keine Rolle spielten. CDU-Vize Prien hat die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Im rbb24-Inforadio sagte sie, die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher als das so wörtlich Wolkenkuckucksheim der Ampelkoalition. Die Inflation in Deutschland ist im März wieder etwas zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerung bei 2,2%. Das ist ein Rückgang von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Aus Wiesbaden, Roman Warschauer.
Für einen weniger starken Preisanstieg im März sorgten erneut niedrigere Energiepreise, etwa bei Benzin und Diesel sowie Heizöl oder Strom. Überdurchschnittlich legten hingegen die Preise für Lebensmittel zu, und zwar um 3%. Innerhalb eines Jahres mussten die Verbraucher vor allem für Speiseöle und Fette sowie Obst und Gemüse deutlich mehr bezahlen. Etwas günstiger wurden hingegen Fisch und Meeresfrüchte. Auch Dienstleistungen wurden zum Teil deutlich teurer, etwa Restaurant oder Hotel. Besuche. Mit 2,2% liegt die Inflation aktuell nur knapp über dem offiziellen Ziel der Europäischen Zentralbank. Diese strebt einen Preisanstieg von rund 2% an.
Deutschland stellt der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere Luftabwehrsysteme in Aussicht. Konkret geht es um 4 Iris-T-Systeme mit 300 Lenkflugkörpern. Das hat der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius zu Beginn des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesagt. Nach seinen Angaben sollen unter anderem auch noch Panzer, Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition geliefert werden. Die Ukraine-Kontaktgruppe besteht aus rund 40 Staaten. Erstmals tagt sie unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Auch die Briten haben der Ukraine schon weitere Militärhilfen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zugesagt. Brandenburg fordert, den Schutz von Wölfen zu lockern, wie von der EU vorgeschlagen. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern hat das Land eine entsprechende Initiative in den Bundesrat eingebracht, über die heute entschieden werden soll. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
209 Wolfsrudel wurden zuletzt bundesweit gezählt. In 13 Bundesländern ist der Wolf inzwischen wieder aufgetaucht. Nachdem die Tierart über Jahrzehnte in Deutschland als ausgerottet galt, haben sich Wölfe wieder ausgebreitet, auch weil sie unter strengem Naturschutz stehen. Doch mit ihrer Ausbreitung wachsen Schäden bei Landwirten oder Schafzüchtern, etwa wenn Wölfe Tiere reißen. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sehen dringenden Handlungsbedarf. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD bereits angekündigt, dass sie den abgesenkten Schutzstatus für den Wolf möglichst schnell übernehmen wollen.
Die Sperrzone wegen der Maul- und Klauenseuche rund um den Ort Höhne im Landkreis Märkisch-Oderland bleibt doch noch weiter bestehen. Das hat die brandenburgische Landwirtschaftsministerin Mittelstädt dem RBB gesagt. Grund ist, dass die Weltorganisation für Tiergesundheit noch nicht zugestimmt hat, sie aufzuheben. Mittelstädt betonte, sie erwarte aber bis zur nächsten oder übernächsten Woche die Zustimmung der Organisation, dann könne die Sperrzone aufgehoben werden. Im Januar ist in Hönow in Brandenburg erstmals seit 35 Jahren wieder die Maul- und Klauenseuche aufgetreten. Der wirtschaftliche Schaden durch den Ausbruch der Seuche wird für Brandenburg auf 8 bis 9 Millionen Euro geschätzt. Vor einem Istanbuler Gericht werden heute zwei Prozesse gegen den abgesetzten und inhaftierten Oberbürgermeister İmamoğlu verhandelt. Dabei geht es um ältere Verfahren. In einem wird İmamoğlu vorgeworfen, in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister eines Istanbuler Stadtteils Ausschreibungen manipuliert zu haben. Laut der zweiten Anklage hat der Oppositionspolitiker einen Staatsanwalt bedroht. In beiden Verfahren drohen İmamoğlu eine Haftstrafe und ein politisches Betätigungsverbot. Der Ex-Bürgermeister gilt als der aussichtsreichste Herausforderer des türkischen Präsidenten Erdogan bei der nächsten Wahl. Gerade sitzt er wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer bei 13 bis 16 Grad. Dazu wird ein starkböiger Nordwestwind. Zur Stunde in Berlin überall 8 Grad, in Dahmemark 7 und in Pritzwalk 10 Grad. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auswart. Guten Morgen. Nachdem sich gestern die sogenannte Koalition der Willigen in Brüssel getroffen hat, stimmt sich heute die Ukraine-Kontaktgruppe ab. Dabei geht es um aktuelle Hilfe für die Ukraine. Erwartet werden Vertreter von rund 50 Nationen. Die zentrale Frage dabei aber, welche Rolle spielen noch die USA? Aus Brüssel dazu Korrespondentin Sabrina Fritz.
Koalition der Willigen, NATO-Ukraine-Rat, Rammstein-Format. Nicht jeder hat noch den Überblick, welche Unterstützungsformate es mittlerweile für die Ukraine gibt und wie sie sich unterscheiden. Heute trifft sich die sogenannte NATO-Kontakt-Ukraine-Gruppe. In ihr haben sich 57 Mitgliedstaaten zusammengeschlossen, mit dem Ziel, die Waffenlieferungen für die Ukraine und das Training der Soldaten zu koordinieren. Während es also bei der Koalition der Willigen eher um die Aufgaben nach einem möglichen Waffenstillstand geht, blickt die Kontaktgruppe heute auf den aktuellen Frontverlauf. Und von dort gibt es wenig Erfreuliches zu berichten, wie der britische Verteidigungsminister John Healey in Brüssel feststellte. And the daily reality for millions of Ukrainians. Der Alltag von Millionen Ukrainern besteht aus Drohnenangriffen, Raketenangriffen, brutalen Kämpfen an der Front. Wir müssen mehr Druck auf Putin ausüben, diesen Krieg zu beenden. Aber wie? Moskau sendet keine Signale aus, dass es Interesse an einem Ende der Kämpfe hat. Das musste auch der amerikanische Präsident Trump erfahren. Eine schnelle Lösung ist jedenfalls nicht in Sicht. Deshalb wird sich die Ukraine-Kontaktgruppe heute mit weiterer Unterstützung für das Land beschäftigen. Ein Bereich ist Training und Ausbildung der Soldaten, ein anderer Geld- und Militärlieferungen. Eine dringende Nachfrage der Ukraine soll bald erfüllt werden. Präsident Zelensky braucht 2 Millionen Stück Artilleriemunition im Wert von rund 5 Milliarden Euro. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, hat an die Länder appelliert, dafür Geld zu geben. Im Lauf des Jahres soll das Hilfspaket fertig gepackt sein, so Kallas.
We are able to do this, 2 million rounds in a short term, and that is important. That is what Ukraine needs.
Schweden und Frankreich haben weitere Milliardenhilfen zugesagt. Aus Deutschland werden in diesem Jahr auf jeden Fall noch 3 Milliarden Euro erwartet. Und auch im neuen Koalitionsvertrag steht, dass die Hilfe für die Ukraine zuverlässig weiter erfolgen soll. Das Problem ist, dass die Ukraine nicht weiß, wie lange sie sich auf die Hilfe aus den USA verlassen kann, dem größten Einzelunterstützer des Landes. Vor allem Geheimdienstinformationen, Luftabwehrsysteme und die Verbindungen dank der Starlink-Satelliten sind unersetzlich. Auch dies wird heute bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Dass die Amerikaner an Einfluss in der Ukraine verlieren, zeigt auch der Name. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe hieß früher Rammstein-Format, weil man sich immer unter der Leitung der Amerikaner auf dem US-Militärstützpunkt in Rammstein in Rheinland-Pfalz getroffen hat. Doch die NATO hat den Amerikanern diese Leitung entzogen. Das heutige Treffen wird vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und dem britischen Verteidigungsminister Healey geleitet.
Aus Brüssel war das Korrespondentin Sabrina Fritz. US-Präsident Trump ist ein Vorbild für die AfD. Das konnte man im Bundestagswahlkampf gut beobachten. Doch die radikale Zollpolitik des Präsidenten stürzt die Börsen weltweit ins Chaos. Was sagen führende AfD-Politiker dazu? Was macht das mit ihrer Sympathie für Trump? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping ist der Frage nachgegangen.
Alice Weidel ist stolz auf ihre wirtschaftliche Expertise.
Sie wissen, ich bin Ökonomin, ich liebe den freien Wettbewerb,
sagt die Vorsitzende der AfD, eine promovierte Volkswirtin. Stolz war Weidel bisher auch auf ihre Nähe zur Trump-Administration. Den US-Präsidenten hat sie als Vorbild für die AfD bezeichnet, weil der für die nationalen Interessen seines Landes kämpft. Trumps enger Berater Elon Musk hat im Bundestagswahlkampf für die AfD geworben. Beispielsweise per Videoschalte bei einer großen Veranstaltung mit Kanzlerkandidatin Weidel.
You gotta go all out to convince people to vote for AfD.
Yes. And you certainly have my full support. I think that the Trump administration is also supportive.
Unterstützung durch Musk und die Trump-Regierung. Ein Treffen mit US-Vizepräsident J.D. Vance am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Mittlerweile ist Weidels Begeisterung für Donald Trump etwas abgekühlt. Der Grund, dessen Zollpolitik.
Meine Botschaft an Donald Trump ist, dass Zölle grundsätzlich schlecht für den freien Handel sind. Sie schädigen uns gegenseitig, das merkt man auch, das sieht man überall.
In ihrer Kritik wird der bisherige Trump-Fan auch in der Öffentlichkeit ungewohnt deutlich.
Die Kommunikation und die mögliche Exekution der Zollpolitik empfinde ich als viel zu aggressiv.
Weidels Co-Parteichef Tino Chrupalla sieht die Zollankündigungen weniger kritisch. Trump wolle die anderen Wirtschaftsnationen zwingen zu verhandeln und seine Wirtschaft schützen. Ist das nicht verständlich, entgegnete Chrupalla auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Chrupalla war im Januar zur Amtseinführung des US-Präsidenten geflogen. Dort in Washington warnte Chrupalla, Trump vorschnell zu kritisieren.
Da sollte man erstmal abwarten, welche konkreten Zölle überhaupt gemeint sind, welche er einführen will. Insgesamt sieht man aber, dass er seine eigene Wirtschaft, seine eigene Industrie schützen will. Und das Gleiche müssen wir Deutschen, müssen die Europäer natürlich dann auch tun.
Zum weltweiten Chaos an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen sagt Chrupalla, die Börsen seien ohnehin überhitzt gewesen. Es handele sich um eine Kurskorrektur. Dass Tino Chrupalla und Alice Weidel, die gemeinsam an der Spitze von Partei und Fraktion stehen, unterschiedliche Positionen einnehmen, ist häufiger zu beobachten. Beide AfD-Chefs beäugen sich misstrauisch. Aller zur Schau gestellten Harmonie zum Trotz.
Dagmar Pepping über die AfD und ihr Verhältnis zu US-Präsident Trump. Die Zeit 10.31 Uhr, Sie hören RBB 24 Inforadio. Der Umgang mit Wölfen ist für Brandenburg ein zunehmend wichtiges Thema, denn die Tiere haben sich wieder ausgebreitet und reißen auch Schafe oder Ziegen, also Nutztiere. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen heute im Bundesrat erreichen, dass die Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen und argumentieren dafür, dass der Europarat den Schutzstatus von streng geschützt auf geschützt abgesenkt hatte. Das wollen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern also auch für Deutschland. Hier ist das Wolfsthema also im Fluss. Aber wie sieht's anderswo in Europa aus? Schweden-Korrespondentin Sophie Donges hat einen Freizeitjäger begleitet.
Für den Freizeitjäger Jonas ist die Wolfsjagd eine Pflicht. Es gibt einfach zu viele, sagt er, und sie würden ordentlich Schaden anrichten. Wir haben einen Elchkalb entdeckt. Es war halbtot. Den Spuren zufolge wurde es von zwei Wölfen über 800 Meter gejagt. Auf den letzten Metern wurde es 10-mal zu Boden gerissen. Vor der Jagd bekommt der Schwede seine Position zugewiesen. Jonas trägt einen weißen Tarnanzug, damit er im schneebedeckten Wald nicht gleich auffällt. Jagdsaison auf die Wölfe ist in Schweden immer von Anfang Januar bis Mitte Februar. Jonas und seine Jägerfreunde vermuten zwei Tiere auf der umstellten Fläche. Zwei Hunde und 150 Jäger haben sich auf 10.000 Hektar verteilt. In den letzten Jahren sind immer zwischen 25 und 30 Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. Der Bestand liegt derzeit bei schätzungsweise 375 Tieren im ganzen Land. Vor 25 Jahren waren es gerade mal 50 Wölfe in Schweden. Heute sind es zu viele, flüstert Jonas, während er konzentriert in die Ferne schaut.
Wir liegen weit über dem günstigen Bestand von 300 Tieren und da muss die Population so verwaltet werden, dass es für die Menschen in Schweden gut ist.
Ganz unumstritten ist die Wolfsjagd auch in Schweden nicht, deshalb möchte Jonas nur mit seinem Vornamen genannt werden. Umweltschützer fordern alternative Maßnahmen, um Schafe oder andere Tiere zu schützen. Die lizenzierte Jagd begründet die zuständige Umweltbehörde so. Sie trage dazu bei, ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Interessen und politisch festgelegten Zielen zum Schutz der großen Raubtiere herzustellen. So sieht es auch Jonas.
Jagd ist Jagd, es kann alles passieren. Es kann sehr ruhig sein und sehr leise sein. Und dann passiert es einfach. Binnen 10 Sekunden gibt es eine Chance zu schießen und dann ist die Jagd vorbei.
Oft stehen sie tagelang im Wald bei ordentlich Minustemperaturen. Dieses Mal haben die Jäger am Ende Erfolg, so Jonas. Erst haben wir Schüsse gehört und dann durch das Walkie-Talkie erfahren, dass auf einen Wolf geschossen wurde. Die Hunde sind wieder an der Leine und der Wolf liegt erlegt am Boden. Die Jagd ist geglückt. Der zweite Wolf wird kurz danach erlegt. Traditionell werden die Tiere auf Tannenzweigen aufgebahrt. Ein Arzt untersucht sie. Der Schütze bekommt am Ende das Fell.
Sophie Donges berichtete aus Stockholm.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Der Börsenschreck vom Montag war heftig. Nachdem US-Präsident Donald Trump seine Zollpläne verkündet hatte, erfasste ein Kursrutsch sämtliche Märkte rund um die Welt. Große und kleine Anleger gerieten in Aufregung. Und gestern vielleicht gleich wieder, da ging es steil in die Gegenrichtung. Was tun in solchen Zeiten? Finanzexperten empfehlen, unbedingt Ruhe bewahren. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky erläutert die Gründe.
Abstürze gehören zum Aktienmarkt, genau wie Sprünge nach oben. Wer hier investiert, sollte mindestens 10 Jahre, besser 15 oder 20 Jahre Zeit haben, um Schwankungen auf lange Sicht ausgleichen zu können. Oder sehr risikofreudig sein. An einem so verrückten Tag wie dem Montag empfiehlt Karin Bauer aber niemandem, irgendetwas zu unternehmen. Überstürzt zu verkaufen ist nicht sinnvoll, warnt die Redakteurin für Geldanlage von der Stiftung Warentest.
Das hat man zum Beispiel bei dem Einbruch gesehen zu Beginn der Corona-Pandemie. Da ging es ja irgendwie 40% runter und es ging total schnell wieder hoch.
Die Stiftung Warentest empfiehlt Anlegern grundsätzlich nicht Einzelaktien zu kaufen, sondern Indexfonds, sogenannte ETF. Die orientieren sich 1:1 am Markt. Der MSCI World zum Beispiel bildet die Kursentwicklung von rund 1600 Unternehmen auf der ganzen Welt ab. Er streut also das Risiko breit. Weil ETF keinen Manager haben, sind sie außerdem günstig. Und sie justieren sich auch immer wieder neu, erklärt Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur beim Online-Geldratgeber Finanztipp.
Wenn künftig Europa eine größere Rolle spielt, auf den Aktienmärkten würde der ETF automatisch dieses Europa stärker auch gewichten.
Im Moment haben die Aktien US-amerikanischer Tech-Konzerne ein großes Gewicht im MSCI World. Deshalb hat auch der ETF an Wert verloren bei den aktuellen Turbulenzen an der Börse. Anleger fragen sich deshalb, ob sie vielleicht noch andere ETF ins Portfolio nehmen sollten. Karin Bauer von der Stiftung Warentest stellt dazu fest,
man kann auch sein MSCI World behalten und dazu zum Beispiel einen ETF auf den MSCI Europe mischen. So hat man dann den Europaanteil gestärkt und so könnte man es auch machen, dass man noch einen Schwellenländer-ETF dazu macht.
Berechnungen der Stiftung Warentest haben aber gezeigt, dass in der Vergangenheit meist der reine MSCI World am besten lief. Hermann Josef Tenhagen gibt zu bedenken, dass die aktuellen Turbulenzen anders sind als bisherige Börsencrashs. In der Vergangenheit sprang immer die Politik ein und glättete die Wellen. Diesmal ist aber mit Donald Trump ein Politiker der Auslöser der Turbulenzen. Deshalb könnte der Kursrutsch am Montag nicht der letzte gewesen sein in diesem Jahr.
Die Leute, die jetzt dieses Jahr ein Auto kaufen wollten oder das Solardach oder die neue Küche, denen würde ich immer raten, also das Geld jetzt rauszunehmen und dann mal auf dem Tagesgeldkonto für 3% zu lagern und nicht drauf zu setzen, dass das in 3, 4, 5 Monaten wieder auf dem Stand vom Februar ist.
Wer hingegen einen langfristigen Sparplan hat, sollte den weiterlaufen lassen, raten die Experten. Denn für das gleiche Geld bekommt man ja gerade deutlich mehr Anteile.
Anja Dobrodinsky über Aktienfonds in turbulenten Zeiten. Wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Viele Wolken, auch ein bisschen Sonne. Später gibt's dann hier und da auch ein bisschen Regen. Dazu weht starkböiger Nordwestwind. Die Höchstwerte heute 13 bis 16 Grad. Im Moment haben wir zwischen 7 und 10 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 Überfahrt zur A11, Dreikafeland Richtung Stettin. Zwischen Rastplatz Kappgraben Süd und Benno Süd steht ein brennender Pkw. A10 westlicher Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle, hier 10 Minuten Verzögerung. B5 Nauen Richtung Berlin, zwischen der A10 Abfahrt Spandau und Elstal gibt es Behinderungen nach einem Unfall. In Berlin geht der Berufsverkehr in die Mittagspause. Etwas voller ist es aber auf der Gerade Straße in Richtung Buschkrugallee. A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen im Bereich über den Messedamm umfahren. Zur S-Bahn. Die S5 entfällt bis zum 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Halensee und Westend unterbrochen, voraussichtlich bis Ende des Monats. Hier fahren Ersatzbusse. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
10.40 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Stefan Auschwart. Der Bahnhersteller Stadler hat ein Werk in Berlin. Er baut zum Beispiel U-Bahnen. Da hieß es dann im Februar, Standort Pankow ist in Gefahr. Jetzt gibt es eine Einigung von Arbeitgeber und Gewerkschaften. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Die Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig von 38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn. Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD erneuert. Grünen-Co-Chef Banaschak hat im RBB24 Inforadio gesagt, dass vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz nicht ausreichten. Zu Umwelt- und Naturschutz stehe gar nichts im Vertrag. CDU-Vize Prien betonte dagegen im RBB24 Inforadio, auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen, wähle nur einen anderen Weg.
Wir haben ja in den letzten 3,5 Jahren erlebt, wie großer Pathos am Ende an der Realität zerschellt. Ich glaube, wir bekennen uns nicht minder wie die Grünen zu den Klimaschutzzielen, aber wir haben eben einen realistischeren, einen marktwirtschaftlicheren und auch einen internationaleren Ansatz gewählt. Wir werden das mit unseren europäischen Partnern gemeinsam verfolgen, aber uns geht es eben auch darum, die Menschen dabei mitzunehmen, unseren Wohlstand nicht zu gefährden. Wolkenkuckucksheim ist auch kein erfolgreiches Politikkonzept gewesen.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Karin Prien. Die Inflation in Deutschland ist im März wieder etwas zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerung bei 2,2%. Das ist ein Rückgang von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Gesunken sind vor allem die Preise für Gas und Strom. Mehr bezahlen mussten die Verbraucher dagegen für Lebensmittel. Deutlich teurer waren etwa Speiseöle und Fette sowie Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte. Auch Dienstleistungen kosteten teilweise deutlich mehr, zum Beispiel Restaurant- oder Hotelbesuche. Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit dem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erst einmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. Deutschland stellt der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere Luftabwehrsysteme in Aussicht. Konkret geht es um 4 Iris-T-Systeme mit 300 Lenkflugkörpern. Das hat der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius zu Beginn des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesagt. Nach seinen Angaben sollen unter anderem auch noch Panzer, Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition geliefert werden. Die Ukraine-Kontaktgruppe besteht aus rund 40 Staaten. Erstmals tagt sie unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Auch die Briten haben der Ukraine schon weitere Militärhilfen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zugesagt. Brandenburg fordert, den Schutz von Wölfen zu lockern, wie von der EU vorgeschlagen.
Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern hat das Land eine entsprechende Initiative in den Bundesrat eingebracht, über die heute entschieden werden soll. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
209 Wolfsrudel wurden zuletzt bundesweit gezählt. In 13 Bundesländern ist der Wolf inzwischen wieder aufgetaucht. Nachdem die Tierart über Jahrzehnte in Deutschland als ausgerottet galt, haben sich Wölfe wieder ausgebreitet, auch weil sie unter strengem Naturschutz stehen. Doch mit ihrer Ausbreitung wachsen Schäden bei Landwirten oder Schafzüchtern, etwa wenn Wölfe Tiere reißen. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sehen dringenden Handlungsbedarf. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD bereits angekündigt, dass sie den abgesenkten Schutzstatus für den Wolf möglichst schnell übernehmen wollen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken und auch ein wenig Sonne bei 13 bis 16 Grad. Später sind kurze Schauer möglich und es weht ein starkböiger Nordwestwind. Zur Stunde in Berlin-Adlershof 8 Grad und in Dahlem 9. In Jüterbock 7 Grad und in Pritzwalk 10. Morgen anfangs stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten Schauer oder kurze Gewitter, maximal 24 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es gibt tatsächlich mal wieder einen deutschen Film im Wettbewerb von Cannes. Das gab's lange nicht mehr. Und dann auch noch von einer Frau. Was will man mehr? Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. In dieser Woche wurde in Paris das Programm des diesjährigen Cannes Filmfestivals bekannt gegeben und das ist in der Kinowelt schon einer der wichtigsten Termine. Schließlich spielen die Filme, die in Cannes vorgestellt werden, oft genug bis zu den Oscars im nächsten Jahr eine wichtige Rolle. Mehr über das Cannes-Programm in diesem Jahr am Ende der Sendung und los geht es jetzt erstmal wie gewohnt mit den neuen Filmen, die bei uns in dieser Woche angelaufen sind und dem im letzten Jahr ebenfalls in Cannes heiß erwarteten und dort vorgestellten neuen Film von Paolo Sorrentino. Es gibt mal wieder große Schönheit, auch in Paolo Sorrentinos neuem Film Partenope, mit dem er vor allem seiner Heimatstadt Neapel huldigt, während er aus dem Leben der titelgebenden Partenope erzählt. Der Name steht für Jungfräulichkeit, für eine der drei Sirenen aus der Sagenwelt und für Neapel selbst. So ist Celeste Dalla Porta in der Titelrolle nicht nur eine Frau, deren Schönheit in den 70er Jahren geradezu eine Naturgewalt ist. Mit ihrer Geschichte, mit ihren Lieben, mit den Männern, die ihr hoffnungslos bis tragisch verfallen, mit ihrer Traurigkeit, mit ihren Begegnungen im Laufe ihres Lebens, erzählt Sorrentino schwärmerisch und mit immer wieder auch trauriger Nostalgie von den Sehnsüchten und Versuchungen seiner Heimat.
Ich war traurig. Und ungeniert, wild entschlossen und doch lustlos, so wie Neapel. Dort ist genug Platz für alles.
So groß und klug die Worte sind, die Partenope manchmal findet, so prachtvoll sie dabei immer anzusehen ist, wirklich lebendig wird sie leider nicht. Diesmal ist es Paolo Sorrentino nicht wirklich gelungen, die richtige Balance zu finden zwischen der glänzenden Pracht seiner Bilder und dem, was er erzählen will. Ein in sich und in die Schönheit selbst verliebter Film, der trotz seiner großen Ideen, trotz einiger göttlicher visueller Momente fast wie eine kunstvolle Altherrenfantasie wirkt und sich in der eigenen Schönheit verliert. Partenope. Mit Another German Tank Story ist Regisseur Jannis Alexander Kiefer ein großartiges Langfilmdebüt gelungen. Seine vom RBB mitproduzierte Komödie erzählt mit trockenem und fein beobachtetem Witz davon, was passiert, als im kleinen Wiesenwalde eine US-Serie über den Zweiten Weltkrieg gedreht wird und die Menschen dort ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern.
Wir werden jetzt alle reich und berühmt.
Und jetzt noch mal den ganzen Satz.
Ein tolles Kind haben Sie.
Euer Panzer steht auf meinem Hof.
Glaubst doch nicht, dass der Panzer hier verschwinden könnte.
Trotz Stromausfall im Dorf und einem verschwundenen Panzer setzt Another German Tank Story dabei keineswegs auf Klamauk, sondern auf hintergründigen Humor und ruhige, skurrile Momente. Ein kleiner Film, der durch seinen Einfallsreichtum nach mehr aussieht. Eine echte Entdeckung. Another German Tank Story. Die Amateur macht er als Mr. Robert berühmt gewordene Rami Malek erneut einen Computerspezialisten zum Actionhelden. Als CIA-Analyst arbeitet er buchstäblich im Keller des legendären US-Geheimdienstes. Doch nachdem seine Frau bei einer terroristischen Geiselnahme getötet wird, will er die Täter selbst zur Rechenschaft ziehen.
Ich will eine Spezialausbildung, Bargeld und eine neue Identität.
Haben Sie den Verstand verloren?
Ich will die Leute, die meine Frau ermordet haben, finden und töten.
Sie könnten nicht mal eine 90-jährige Nonne im Armdrücken besiegen.
Ein paar Tage Training später ist der Schreibtischtäter also ein internationaler Agent. Vorher hatte er Angst zu verreisen. Auf einmal kann er die härtesten internationalen Grenzen mühelos überqueren und schnappt sich die Mörder seiner Frau einen nach dem anderen. Keine der Ideen, mit denen dieser Thriller das Rache- und Spionage-Genre aus der Laienperspektive präsentieren will, wird dabei konsequent verfolgt. So bekommt man am Ende dann doch nur mittelmäßiges Standardprogramm. The Amateur. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche waren das im Überblick. An diesem Sonntag wird die Arte-Produktion Barbara Sukowa »Spielen wie ein Kind« im Kino Klick gezeigt. Und es geht im Film von meiner Kollegin Anke Sterneborg und ihrer Co-Regisseurin Irene Höfer nicht nur um Barbara Sukowa, sondern sie ist auch selbst mit dabei, wenn der Film vorgestellt wird, da sie gerade in Berlin ist und hier schon die Premiere ihres neuen Films »Clandestin« in dieser Woche gefeiert hat. Um 15 Uhr geht es los am Sonntag im Klick mit Barbara Sukowa, »Spielen wie ein Kind«. Und nach der Dokumentation über sie wird Fassbinders Lola gezeigt, mit selbstverständlich Sukowa in der Titelrolle. Diesen Donnerstag wurden in Paris die Filme vorgestellt, die in diesem Jahr auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt gezeigt werden in Cannes. Und wie wichtig schon diese Ankündigungen alleine sind, das ist Festivalchef Thierry Frémaux sehr wohl bewusst. Julia Borutta war bei der Programmvorstellung in Paris dabei.
Als Thierry Frémaux seinen Platz vor der Presse im großen Kinosaal des UGC Montparnasse einnimmt, tischt der umtriebige Festivalleiter erstmal eine eindrucksvolle Zahl auf.
Nous aurons vu 2909 longs métrages.
Mein Team und ich werden für die Festivalauswahl insgesamt 2909 Spielfilme angesehen haben. Vor 10 Jahren waren es noch gut 1000. Übrigens, ein Drittel der diesjährigen Einsendungen ist von Frauen gemacht. Und eine dieser Frauen ist die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Ihr Film mit dem englischen Titel Sound of Falling, koproduziert vom ZDF, wird im Hauptwettbewerb laufen. Er erzählt von 4 Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Dass Frauen wie Schilinski die Festivals erobern, ist für die Präsidentin des Festival de Cannes, Iris Knobloch, ein Gewinn. An Frémaux Seite sagt sie:
Et je suis très heureuse.
Diese Frauen warten nicht mehr darauf, dass man ihnen einen Platz zuweist. Sie nehmen sich ihren Platz. Starke Filmemacherinnen bahnen sich ihren Weg, doch gleichzeitig bleibt viel zu tun, um Filmsets zu Orten zu machen, an denen angstfrei und gleichberechtigt gearbeitet werden kann. Das hat gestern erst eine parlamentarische Kommission in Frankreich in einem lang erwarteten Bericht dokumentiert. Darin wird deutlich, dass sexualisierte Übergriffe, Demütigung, Gewalt und Machtmissbrauch in der Kulturbranche an der Tagesordnung sind. Die Chefin dieser Kommission, Sandrine Rousseau von den Grünen, fordert:
Le Festival de Cannes doit être le lieu.
Cannes muss der Ort sein, wo endlich der mentale Umsturz stattfindet, wo man laut und öffentlich sagt, dass sich etwas ändern muss. Ich schicke eine Botschaft nach Cannes. Ihr habt die Verantwortung, allen Betroffenen zu sagen, wir glauben euch und wir wollen nicht mehr, dass die Welt so ist. Spannend wird sein, ob die diesjährige Juryvorsitzende, Schauspielerin Juliette Binoche, auf die MeToo-Debatte eingehen wird. Künstlerisch jedenfalls werden sie und ihre Mitstreiter die Qual der Wahl haben. Um die Goldene Palme wetteifern internationale Schwergewichte wie der Amerikaner Wes Anderson oder die belgischen Brüder Dardenne, die mit Jeune Mère ein Sozialdrama über junge Mütter vorstellen. Ebenfalls im Wettbewerb sind der preisgekrönte iranische Filmemacher Jafar Panahi und das neue Werk des Horrormeisters Ari Aster, Eddington. In der Sektion Un certain regard wird außerdem der neue Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin zu sehen sein. Noch einmal Festivalleiter Frémaux.
Fatih Akin justement a fait un film qui s'appelle Amroum,
Der Film heißt Amrum. Spreche ich das richtig aus? Amrum. Er war ursprünglich gar nicht das Projekt von Fatih Akin, sondern von seinem alten Lehrer Haag Boom. Aber Cannes wäre nicht Cannes, wenn nicht auch die ganz großen Blockbuster zur Aufführung kämen. Natürlich außer Konkurrenz wird Tom Cruise den finalen Teil von Mission Impossible vorstellen. Kurz gesagt, die Frauen sind auf dem Vormarsch, aber das Testosteron kommt nicht zu kurz.
Ein Beitrag von Julia Borutta über das, was in diesem Jahr in Cannes auf dem Programm steht. Am 13. Mai wird das Festival an der Côte d'Azur dann eröffnet. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In einem Polo-Club in der kalifornischen Wüste, da spielt die Musik zumindest für die kommenden 3 Tage. Heute startet dort das Coachella-Festival, eins der größten Musikfestivals der Welt, ausgelegt für 200.000 Menschen. DJs, Bands, Rapper und sogar ein Sinfonieorchester treten auf. Unser USA-Korrespondent Nils Dams weiß mehr.
Lady Gaga spielt. Charlie XCX. Und auch das Los Angeles Philharmonic Orchestra.
It is a bit of a reduced size orchestra just because of the limitations with space.
Wir können gar nicht in voller Stärke spielen, die Bühne ist zu klein, erzählt uns Keelan Deckman. Er spielt Kontrabass. 40 bis 60 Musiker und Musikerinnen werden Samstagabend auf der Coachella-Bühne spielen. Für das Orchester ist das eine Chance, an ein junges Publikum zu kommen. Der Auftritt soll außerdem auf der Bucketlist des Dirigenten Gustavo Dudamel stehen. Es wird aber kein klassisches Konzert. Es soll Überraschungsgäste geben. Auf jeden Fall performt der deutsche DJ Set mit dem Orchester. Das Coachella Festival kann dadurch ein bisschen was fürs Kunstimage tun. In den letzten Jahren gab es Kritik, dass sich Besucher mutmaßlich mehr für das eigene Coachella Outfit als für die Musik interessieren. Violinistin Ashley Park will nach dem Konzert unbedingt mit Charlie XCX feiern und was sie auf keinen Fall verpassen möchte.
I've been a huge Blackpink fan.
Lisa und Jenny von Jenny Blackpink werden auftreten, die will ich auf jeden Fall sehen.
But I'm very excited to see them.
Wer sich jetzt fragt, von wem spricht sie da? Genau das ist eine der großen Herausforderungen von Festivals wie dem Coachella. Für Festivals wird es schwieriger, Künstlerinnen und Künstler zu finden, auf die sich Massen einigen können. Im letzten Jahr wurde das besonders beim Auftritt von Blur klar. Das eher junge Publikum hat kaum reagiert, konnte offensichtlich nichts mit der Band anfangen und Sänger Damon Albarn so: Ihr seht uns hier nicht wieder. Ein zersplitternder Musikgeschmack, das ist wohl auch ein Grund, warum das Festival nicht ausverkauft ist. Ein anderer sind die Preise. Allein das günstigste Ticket kostet rund $600. Dafür gibt es knapp 190 Acts, verteilt auf 8 Bühnen in 3 Tagen. Eine Künstlerin musste absagen, die Britin FKA Twigs.
I'm completely devastated.
Ich bin am Boden zerstört,
completely heartbroken,
sagt sie in einem Video. Der Grund: Visa-Probleme. Ob verschärfte Kontrollen eine Rolle spielen, ist unklar. FKA Twigs sagt nur so viel:
Production did not fill out.
Produktionsmitarbeiter haben nicht die richtigen Unterlagen ausgefüllt, dass wir rechtzeitig unsere Visa bekommen haben, um aufzutreten.
USA and perform.
Die Band Meute aus Hamburg hat Visa bekommen, spielt beim Coachella und ist schon seit einer Woche in den USA auf Tour.
Man merkt schon, dass die Verunsicherung hier groß ist,
sagt Trompeter Thomas Burhorn der ARD. Die Band bekomme mit, dass Menschen
von Bekannten und Freunden gehört haben, die ausreisen mussten, weil die irgendwas gepostet haben oder gesagt haben. Also auch ich mache mir gerade Gedanken darüber, was kann ich jetzt hier eigentlich sagen, ohne Probleme zu bekommen, wenn wir nochmal zwischendurch nach Kanada fahren, wieder zurück.
So Thomas Burhorn von der Hamburger Band Meute, nur ein Act von insgesamt 190 auf dem Coachella Festival in Kalifornien. Heute geht's los. Das Wetter in Berlin und Brandenburg sieht so aus: viel Wolken, ein bisschen Sonne, später dann auch hier und da ein bisschen Regen. Dazu weht stark böiger Nordwestwind. Die Temperaturen höchstens 13 bis 16 Grad. Im Moment haben wir zwischen 7 und 10.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau an der Baustelle, aktuell 20 Minuten Verzögerung. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau ebenfalls Stau an einer Baustelle, auch hier 20 Minuten plus. A20 Kreuz Uckermark Richtung Rostock. Die Ausfahrt Prenzlau Ost ist wegen einer Tagesbaustelle bis auf weiteres gesperrt. In Berlin ist es im Moment etwas ruhiger, volle Straßen, aber auf der gerade Straße Richtung Buschkrugallee. A100 Richtung Wedding, an der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 Richtung Dresden, der Tunnel Rudower Höhe ist gesperrt, die Höhenkontrolle wurde dort ausgelöst.
11 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie im Studio. Stefan Auschwart, guten Tag. In Berlin werden unter anderem U-Bahn-Waggons produziert. Der Bahnhersteller Stadler hat ein Werk in Pankow. Das war in Bedrängnis. Jetzt haben sich Gewerkschaften und Firmenleitung auf einen Kompromiss geeinigt. Das Werk vorerst gerettet. Die Nachricht mit Kerstin Reitsch.
Der Zughersteller Stadler will sein Werk in Berlin doch nicht schließen. Man habe sich mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Nur so habe das Werk in Berlin-Pankow erhalten werden können. Dort baut Stadler unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Wir haben als Arbeitgeber erstmal eine Standortgarantie ausgesprochen, bis 2032. Wir haben uns auch für eine Beschäftigungssicherung in einer ersten Phase bis März 29 ausgesprochen, was wir natürlich dann auch gefordert und auch am Ende des Tages zugesagt bekommen haben, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Das ist schon etwas, was wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen abfordern.
Der Chef von Stadler Deutschland, Jure Mikolcic. Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD bekräftigt. Co-Chef Banaschak sagte im RBB 24 Inforadio, das künftige schwarz-rote Bündnis habe auf keine der drängenden Fragen der Zeit eine Antwort. Tobias Mürk, RBB 24.
Banaschak hat vor allem die Vereinbarungen zum Klimaschutz hervorgehoben. Die reichten nicht aus. Er forderte die neue Bundesregierung dazu auf, nachzubessern. So sollte die Energiewende, so wörtlich, mit Karacho vorangetrieben werden, etwa durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze. Dagegen hat die stellvertretende CDU-Chefin Prien im RBB 24 Inforadio die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Union und SPD hätten sich aber für einen Ansatz entschieden, der realistischer, marktwirtschaftlicher und auch internationaler sei.
Die Inflation in Deutschland ist im März wieder etwas zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerung bei 2,2%. Das ist ein Rückgang von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Gesunken sind vor allem die Preise für Gas und Strom. Mehr bezahlen mussten die Verbraucher dagegen für Lebensmittel. Deutlich teurer waren etwa Speiseöle und Fette sowie Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte. Auch Dienstleistungen kosteten teilweise deutlich mehr, zum Beispiel Restaurant- oder Hotelbesuche. Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen.